Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
In wenigen Tagen geht das dritte Grand Slam von Wimbledon los und das ist natürlich nicht der Grund, warum wir die Challenger Corner aufnehmen. Wir nehmen die Challenger Corner auf, um über das richtige Tennis zu sprechen. Herzlich willkommen zu eben einer neuen Ausgabe der Challenger Corner. Mein Name ist Andreas Thies, wie immer mit dabei, der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Ciao Andreas.
Du bist aber trotzdem in Wimbledon nächste Woche, oder?
Ja.
Also du bist auch da, wenn mal nicht das richtige Tennis gespielt wird.
Ja, weil man braucht ja mal wieder ein bisschen Abwechslung, nicht wahr?
Ja, absolut. Du warst allerdings jetzt in Italien unterwegs und hast Interviews von zwei Turnieren mitgebracht. Perugia und Sassuolo, stecken die beiden unter einer Decke? Ist das nur Zufall, dass die beiden hintereinander in Italien stattfinden oder wie sieht's da aus?
Naja, es gibt ja inzwischen einen sehr, sehr ausgiebigen Swing, Challenger-technisch und ITF, World Tennis Tour-technisch in Italien und da gehören natürlich diese zwei Turniere unter anderem eben mit dazu. Tatsächlich ist es für mich jetzt ganz reisepraktisch gewesen, angefangen quasi in Perugia, ein Turnier, das unter anderem von MEF Tennis Events veranstaltet werden, die ja auch das Turnier unter anderem in Todi oder in Sardinien veranstalten, in Tenerife die beiden Challenger machen. Und dann, wenn es dann quasi schon wieder auf der Rückfahrt geht in Richtung Norden, dann kann man noch beim Emilia-Romagna Tennis Cup vorbeischauen in Sassuolo. Der hat früher in Parma stattgefunden, da war ich auch schon mal vor einigen Jahren, jetzt glaube ich seit 2 Jahren findet es in Sassuolo statt, also in der Provinz Modena und das war dann quasi meine zweite Station und ja, lässt sich natürlich wunderbar miteinander verbinden. Perugia war sehr, sehr heiß, war richtig warm, die Spiele zum größten Teil dann auch abends stattgefunden, wurden dann erst so um 20.30 Uhr, 21 Uhr begonnen. Da hat es dann immer noch 30 Grad gehabt. Also kann man sich vorstellen, welche äußeren Temperaturen davor geherrscht haben. Und Sassuolo war dann etwas gemäßigter von den klimatischen Bedingungen her. Gab es auch Nachtspiele, also auch hier Flutlichtatmosphäre. Also zwei wirklich sehr interessante Turniere und sehr schön auch zum Anschauen für die Zuschauer in Italien ja auch immer. Sehr gute Stimmung, gerade Perugia ist eine ganz, ganz kleine Anlage, wo ja es wirklich crowded ist, die Leute da im Endeffekt nur über einen kleinen Weg zum Center Court geführt werden und der dann, ja ich sag mal so, bestimmt 1000, 1500 Leute dort an Zuschauern dann fassen kann, mit ja halbwegs auch ein bisschen Blick über die Stadt, also ist dann gerade am Abend eine richtig nette Atmosphäre. Sassuolo, das Turnier liegt ein bisschen außerhalb von dem eigentlichen Stadtzentrum und da hat man eben eine sehr viel weitläufigere Anlage, wo man dann dementsprechend dann auch etwas flanieren kann über die vereinzelten Courts und auch dort wurde dann wie gesagt abends gespielt, aber ja, wie viele der Challenger in Italien inzwischen natürlich eine richtig, richtig gute Veranstaltung und macht Spaß, vor allem wenn dann natürlich auch das Wetter dementsprechend passt.
Es ist halt so, dass das italienische Tennis im Moment und seit Jahren schon so sehr davon profitiert, dass viele Challenger, viele ITF-Turniere dort stattfinden und Perugia und Sassuolo sind nur zwei dieser Beispiele. Und wenn wir sehen, wer alles dabei war in Perugia, dann sieht man auch, der Großteil kam aus Italien, der Großteil der Spieler, die dort da waren. Es wurden Wildcards verteilt, unter anderem an Giulio Cerpieri zum Beispiel. Es gab Lucky Loser wie Andrea Piccione, Marco Cecchinato, der auch lange nicht mehr gesehen worden ist. Andrea Pellegrino an 9 gesetzt, weil Hugo Delien und Jason Zhang rausgezogen hatten aus dem Turnier. Luca Nardi war dann der Höchstgesetzte. Also es sind sehr, sehr viele italienische Spieler dort vor Ort gewesen und für die ist es natürlich eine tolle Chance, auf hohem Niveau dann zu spielen. Du hast ein paar Interviews aus Perugia mitgebracht und die hören wir als erstes. Als erstes hören wir Francesco Passaro, die Nummer 10 im Moment im italienischen Tennis, der hier das Viertelfinale erreicht hatte und dort dann dir zur Verfügung stand. Er hat dann gegen Andrea Pellegrino verloren, den späteren Champion, den hören wir auch gleich noch. Hier haben wir Francesco Passaro im Interview.
Yeah, so first of all, congratulations, big win today. What can you tell us about this match today and how was it on court?
I mean, today was not easy. I'm playing at home, so it's not easy to manage all the emotion, all the pressure that I have, because my dream is to try to win this tournament. So I play against Victor also last week in Germany in Heilbronn. So it was not easy to play against him because he has a really good level. He play really hard. So today I didn't play my best tennis, so, but I take the win, so I'm really happy.
But now we're here in Perugia. Is it more pleasure or is it more pressure for you?
I mean, both. Both sides of the coins, because, you know, you can... depends how you reach, how you manage with all the pressure about from the fans, from the support that they give me. But it's also an energy that I have more also when I'm tired, when I'm maybe in difficult moments. So I think it's really good to play at home.
And enjoying about the weather.
Yeah, the weather, it's amazing. For me, it's better to play later, so the sun, it's not really hot. So.
Yeah. Last one, you are from Perugia. If you have to describe the city with three words, what would you say?
Food. Enjoying. And hot.
And one special place to go?
We have a lot. We have so many in the center. We have... depends what you want to eat, but we have a lot of really good restaurants here in Perugia.
Okay, so have a good rest. Thank you.
Momentan die 130 in der Weltrangliste. Im Moment tagesaktuell. Er war schon mal unter den Top 100, da will er sicherlich wieder zurück.
Ja, absolut. Ich glaube, wir hatten in unserer letzten Ausgabe auch schon vom Neckar Cup aus Bad Rappenau. Mhm. Da hatten wir ein bisschen länger mit ihm gesprochen und jetzt nochmal war natürlich für mich nochmal interessant, mit ihm zu sprechen, denn Perugia war ja sein Heimturnier. Er kommt ja aus Perugia und deshalb natürlich auch so ein bisschen die Frage, was man da sich unbedingt anschauen sollte oder was er da eben auch empfiehlt. Und er hatte mir schon in Bad Rappenau gesagt, dass es für ihn eigentlich sein großes Ziel ist, natürlich unter die Top 100 wiederzukommen, ganz klar, aber er wollte natürlich eben auch dieses Challenger-Turnier in seiner Heimatstadt gewinnen. Hat am Ende nicht ganz funktioniert, aber ja, ist zumindest immerhin relativ weit gekommen.
Also das war Francesco Passaro, der ins Viertelfinale gekommen ist. Noch ein bisschen weiter ist Nerman Fatic gekommen. Der ist ins Finale gekommen und der hat hier ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt. Hatte unter anderem Dusan Lajovic in der zweiten Runde besiegt oder Dalibor Sucina hatte er auch im Viertelfinale besiegt. Und dann hat er im Halbfinale Pierluigi Basile gegen ihn gewonnen und das Finale erreicht. Nerman Fatic, über den sprechen wir gleich noch. Den hattest du auch im Interview, das hört ihr hier.
Yeah, Nerman, final today. You struggled physically. Can you tell us what happened in the end?
Yeah, the game on, I think it was 3-all or 3-2. I slipped on one drop shot I was running and I felt like very strong pain in my hamstring. And I knew that like it's not good, but I didn't want to retire because of all the people and guys here. I really appreciate everything what they did this week, and I came from the qualies in the finals. I can say that I'm happy, but of course I'm sorry for the finals, and I hope that I will come back next year again.
Nonetheless, I think it was a great week for you. What are the positives you can take away?
Yeah, I saved two match points in the first round, so I can be satisfied. Of course, like final, when you lose final, it's not easy, but I can be satisfied, and it will help me a lot for the next of the season. Just I hope that injury won't be so serious. I have to check it now.
So how will your schedule look like now?
I was planning to go to Sassuolo next week and then Milano, but now I have to see what's happening with the leg, and if it's okay, I will play that challengers.
Thank you. Have a good rest.
Thank you. Thank you.
Nerman Fatic, vielleicht hat der eine oder die andere den Namen schon mal gehört und vielleicht auch schon mal spielen sehen. Vor ein paar Jahren hat Bosnien-Herzegowina in der Relegation des Davis Cups gegen Deutschland gespielt. Und da war Nerman Fatic auch mit dabei.
Ja, einer der bosnischen Spieler. Wahrscheinlich kennt man Zumor als den bekanntesten daraus. Und Nerman Fatic eben auch. Na, ein 30-jähriger Bosnier, der ja auch schon länger auf der Tour unterwegs ist, aber so zu den Akteuren gehört, die, glaube ich, aktuell wahrscheinlich gerade so ihr bestes Tennis spielen. Der hat zwar 2022 und 2023 schon mal zwei Challenger-Turniere gewinnen können in Sibiu, aber ist jetzt, finde ich, mindestens wieder auf dem Level, was er damals war. Der kam mit sehr viel Rückenwind dann auch nach Perugia. Der hat zwei ITF-Turniere in diesem Jahr bereits gewonnen gehabt und stand dann im Finale von Skopje, wo er Jay Clark unterlegen war, und hat sich dann durch die Qualifikation in das Hauptfeld von Perugia gespielt, hat dort auf den Nebenplätzen von den schon vorher erwähnten so 40 Grad, die es dann so tagsüber hatte, sich da wirklich die ein oder andere Schlacht geliefert und ist dann eben bis ins Finale gekommen. Und ich glaube, da war dann so ein bisschen der Akku leer, aber hat eine Riesenwoche gespielt und war am Ende dann auch tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr glücklich über die Performance, auch wenn es dann am Ende natürlich zwei Challenger-Finalniederlagen hintereinander waren, war dann, glaube ich, auch so Platz, dass er dann Sassuolo dann die Woche drauf dann auch wegen Ermüdung dann auch rausgezogen hat.
Er hat im Finale verloren gegen Andrea Pellegrino. Und Andrea Pellegrino, der war auch im Siegerinterview direkt auf dem Platz dann zur Verfügung gestanden. Und das Interview, das hören wir jetzt.
Andrea, congratulations, champion here in Perugia. Another final for you. What made the difference in the end today?
Yeah, I'm really happy about the tournament. Of course, as you said, last few finals I lost. But today I came here with a different, how can I say, like a different expectations. I think I played very good all the tournament, and I'm really happy about the title.
I think you only lost the very first set in this week. From then on, it was a perfect week for you, wasn't it?
Yeah, as I said before, the first match was really tough. I didn't play really good at the beginning, then I had the opportunity to win the match, and after that I think my level grew up match by match, and I'm really happy about the level.
And the tournament win on home soil, what makes the tournament here in Perugia so special for you?
Yeah, it's really special because I really like the tournament. I came here many years. I think it's my seventh time. And I always played good. I never did like a great result, but this year was different. I think I'm a different player now, and really happy.
How will celebrations look like tonight?
I don't know. I will go physio first because I have pain everywhere, and then dinner, and I will see because I have my family here, my friends. So maybe we go around. We do some stuff.
So have a good rest and thank you.
Thank you. Thank you so much.
Andrea Pellegrino hat dieses Turnier gewonnen, ist jetzt inzwischen wieder die 138 der Weltrangliste und ist nah an seinem Career High. Und er hat hier einen enorm guten Weg genommen. Gabriele Piraino hat er in der ersten Runde besiegt, dann Federico Bondioli, dann Francesco Passaro, Luca Nardi im Halbfinale besiegt und im Finale Nerman Fartic 6-2, 6-4. Hat nur einen Satz gegen Piraino in der ersten Runde verloren. Ansonsten ist er durchgecruised, das hat er dann auch mal gesagt. Er hat sich richtig wohl gefühlt dort.
Absolut. Du hast auch schon gesagt, durch die Konstellation, dass er da diesen Top-Spot im Endeffekt hatte, dadurch, dass eben der eigentliche Nummer 1 Gesetze Hugo Dallien rausgezogen hat, ist er quasi dann eben als Top-Gesetze dieser Setzliste da reingekommen, hat davon profitiert, aber wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, auch nicht unbedingt immer einen einfachen Weg gehabt. Und für ihn war es, ja, denke ich, auch eine richtige Erleichterung, denn nach 2 Jahren erster Erfolg wieder auf der Challenger-Tour, sein insgesamt 4. hat in Bad Waltersdorf 2023 seinen letzten Turniersieg gefeiert, auch 125er Kategorie, wie in Perugia auch. Vorher 2 kleinere Turniere in Vicenza und Rom gewonnen. Ja, also einer von den vielen Italienern, die da unterwegs sind und die natürlich diesen Vorteil dann ausnutzen, dass sie eben so viele Turniere haben, die sie ja vor der eigenen Haustür bestreiten können.
Andrea Pellegrino hat das Turnier in Perugia gewonnen und eine Woche später wurde dann in Sassuolo weitergespielt. Du hast es vorhin gesagt, der Emilia-Romagna Tennis Cup wurde in Sassuolo ausgetragen. Carlos Tabanera war an 1 gesetzt und wer diesen Podcast so ein bisschen länger kennt, der weiß, dass Florian eine kleine Schwäche für Carlos Tabanera hat. Den werden wir auch gleich noch hören und er hat dann auch das Turnier gewonnen. Es ist ein bisschen schade, dass du nur zur ersten Runde da warst.
Ja, habe ich eine Schwäche?
Du hast häufig darüber gesprochen, dass du sehr gerne Carlos Tabanera zuschaust.
Ja, tatsächlich. Also man weiß ja zumindest von meiner Spanien-Schwäche und dahingehend, dass ich mich für Spanien und natürlich auch dadurch ein bisschen für die spanischen Spieler interessiere. Und er ist ja einer, der jetzt auch schon ein bisschen länger da unterwegs ist und natürlich dann eben auch verfolgt habe, aber in den letzten Jahren halt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hat und fand, er hat ein sehr variantenreiches Spiel wieder gezeigt, hat sich ein bisschen weiterentwickelt, wie ich eben auch finde, sucht jetzt immer mehr auch das Weg, auch den Weg zum Netz und ja, versucht dann eben dann auch dort den einen oder anderen Volley mit einzustreuen. Und das macht ihn, wie ich finde, etwas unberechenbarer, als das vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Und ja, damit hat er jetzt auch den Sprung unter die Top 100 wieder geschafft.
Carlos Tabaner, komm, dann nehmen wir ihn gleich mit rein. Er hat das Turnier gewonnen. Du hast ihn nach der ersten Runde gesprochen. Da hatte er gegen Jozef Kovalik, alte Bundesliga-Legende, 6-4, 6-0 gewonnen. Und das Interview, das hören wir jetzt.
You already mentioned that you had a rest. What was the reason for it?
Well, after Paris, I played a lot of tournaments in a row and I had a little bit, not injury, but like inflammation a little bit in the leg. And I decided to stop a little bit because the year is long and I want to be safe. And that's why I didn't play tournaments. But yeah, it was not that long.
So now you're here at the top seed, at the challenger level. Is this still something special for you? You're
no, because as I say, every tournament, every challenger I play, for me it's not important that much to be seeded, because I think every guy in the draw is ready to do it good in tournament. So, I mean, there's tournament that the seeded make good, there's tournament that the not seeded make good. So I think all the matches is 50-50, and I don't think too much about that.
You have been on the tour for a couple of years. Would you say that it has changed, particularly here at challenger level, that competition has maybe increased?
Of course, absolutely agree. I think the level of the players, I think we all are trying to improve, and I think we are reaching best level year by year. And that's why I think every match on challenger level, it's completely equal. Like one guy ranked 200 can lose against one guy ranked 400, and we see this every week.
And here in Italy, more or less like a feels like a home tournament for you. You seem to speak a pretty good Italian. Is it correct?
Well, I try to speak, because I like a lot the country and also the language. And I learned a little bit when I was playing club matches here in Italy with all my partners. The team, I was the only Spanish, so I had to talk. And yeah, I like to use it, and I really like to talk it.
Where did you play?
I played in a couple of places. I played first years in Palermo, after I played in Forte di Marmi. This year I'm going to play in Casale Monferrata. Mm-hmm. I played also in Sinalunga. So yeah, I try to play every year.
But you're still based in Valencia, is it correct?
I born in Valencia, I always practice in Valencia. I think I'm lucky because we have a lot of good players in Valencia. I'm practicing in G-Tennis, I don't know if you know, but it's really nice and big academy, we are a lot of players. And yeah, I love Valencia.
What makes the city so special?
Well, I've never been living in another city, so I didn't try another another thing, but I think the weather is completely amazing. Also, the food is completely amazing. And it's not such a big city as Barcelona or Madrid, maybe, that are amazing. But in Valencia, you have everything, like moving with the car 10 minutes around. So I think that makes it special.
And do you have particular buddies on tour or friends you're really close with?
Yeah, I mean, with every Spanish, we try to go to dinner every day, this tournament also. For example, in this tournament, there's one doubles guy, David Vega, that I always talk with him, but also Oriol Roca, Cervantes, Rincón, Moro. Like, we always try, I think, between the Spanish to be together and to try to talk about everything.
Talking about everything, when you're off the court, what are your favorite topics to talk about, or do you have any other hobbies which is not sporting related?
Well, outside tennis, I completely love football, and we like to talk about everything. Now in Spain, about the politics, the situation is not that good, I think. We like to talk about that, and yeah, about everything, movies, series, and yeah, we try about, imagine, our relations with our couples and everything. We talk about everything.
Do you have a favorite movie or a favorite series you watch?
My favorite movie, it's called El Secreto de Sus Ojos. Mm-hmm. It's an Argentinian movie. Mm-hmm. It's Ricardo Darín interpreting. Mm-hmm. And series, I would say
I don't like to see many series because it's like I have to be every day on the same, and I don't like, but I enjoy it a lot in the moment. Money Heist or, for example, Breaking Bad. Mm-hmm. So, yeah, I like it.
Mm-hmm. And let's talk about football because I think it's a good topic for you right now. Levante is back in La Liga. Where did you watch it?
It's really, really, really good news because we've been 3 years in second division and I had the lucky that I was in Valencia on that mm-hmm. period. Okay. And the match when we went up, we didn't play at home. We played in Burgos, but I was in Valencia with some friends watching the match. And the next day I went to the place where Levante make the celebration and I was there until 1 in the night because I'm really fan of Levante. And I'm so happy because we are a humility team and I think we are fighters and I'm so happy to be back in first division.
It's more or less half of the season. How would you rate it so far?
About
your season. It's more or less 6 months. So how would you rate your season so far?
Well, I think I'm playing good. I think I had really good victories. I won a title in Murcia. And I think I'm making good tournaments. It's 11 months, almost 11 months and a half. We almost passed the first half of the season. Mm-hmm. And I think I have to be ready for the next 6 months because it's going to be tough. It's going to be long matches, long tournaments, but I have to be ready if I want to finish good the season.
And the big goal is to get back into the top 100.
Well, I learned from the past for my attitude because I think too much sometimes and I don't want to put any number on my head. Mm-hmm. But I want to put the goal that in every tournament I play against every opponent, I think and I have to believe in me that I have chances against anyone. So let's see how I finish the year. We never know. But I'm going to try to give my best.
And there is still one thing coming up. You already mentioned the league in Italy, but you also play Bundesliga in Germany. Yeah. What makes this competition so special for you?
Well, for me, I have to say that in Germany, they organize the best country mm-hmm. for the club matches. I don't know. It's like the club is living too much. The people from the club is living too much. It's putting so much passion. I only played in one team, mm-hmm. In Kurhaus Aachen. Mm-hmm. And from the first year, I've been playing there from 2019. Mm-hmm. Every year is like more good things coming, more people involved, more happiness every day. I mean, I'm so happy. I don't know if in the other teams it's the same. I think in my team it's amazing. And that's why I think all the people want to play there because we enjoy a lot of courses. Money for us, but it's not only the money the important. If you are comfortable there, it's going to be better for you. Mm-hmm. And I feel like this.
And it maybe could also give you some confidence when you're winning matches there.
For example, last year I was playing good, but I was not winning too many matches. And mm-hmm. when Bundesliga came, I played some matches, good victories. And I remember after that I did good in Cordenons and in Todi. So mm-hmm. it's like sometimes gives you more rhythm, more confidence, more mm-hmm. good energy. And I think it's good.
Okay, perfect. Thank you.
Im Laufe dieses Turniers hat Tabernier auch Federico Bondioli besiegt. Federico Bondioli war hier mit einer Wildcard gestartet und der hatte in der ersten Runde Sascha Gemma-Weidenburg besiegt. Und diesen Federico Bondioli, den wollen wir euch jetzt auch nochmal vorstellen. Der ist im Moment auf Platz 395 in der Weltrangliste, zum ersten Mal unter den Top 400. You heard him here first.
You already mentioned it. It was like a football atmosphere out there. I think you're from Ravenna, which is pretty close from here. Can you tell us a bit about your roots?
No, I'm from Ravenna, but I'm here from like 6 years. I play club matches here. Mm-hmm. And I practice here from 3-4 years, so it's my home. And I had to play yesterday night session, so maybe for sure there was more people than today. Mm-hmm. But today, like, I'm so grateful for the people that came. So yeah, they helped me a lot.
So this is actually also your practice base, right?
Yeah. I practice here from 4 years.
Mm-hmm. And you're pretty new to most of us, I think. How would you describe your own game style?
I like to do a lot of things, no? Like, so you said
yeah, your own game, how would you describe it?
Yeah, like I can do a lot of things, no? Mm-hmm. Like I like to drop shoot, I like to mm-hmm. go to the net. I'm working to even in the like in the pressure moments push with the forehand, mm-hmm. but in the third set I did it really good, mm-hmm. and I like to play a lot with the backhand. I like to slice, so like a lot I like to do a lot of things, and especially in the important moments sometimes I have to remember to play a bit more solid, you know?
Okay. You're also pretty young. What do you say are the main challenges for you coming from juniors to seniors level?
For sure, junior helped me a lot. I had like quite good ranking junior. I've been 12, mm. so especially the last year junior that I played all the slam helped me a lot. Mm-hmm. Now I'm trying to grow. Like I did 600, 700 position in 1 year, so I'm growing and nothing. Now like keep always my level up and mm-hmm. Just that.
And you also already won titles on the ITF circuit. I think you played the swing in Monastir, for example. How's the experience playing at this kind of level?
I won 2 titles, ITF. And I think like last year gave me like a good base. Now I'm going to try to play more challengers. I started like 3 weeks ago to play challengers, and I passed the quality the first round. Then I won the first round main draw and I lost third set against Zhang, that he won the tournament. So last week in Perugia, the same, I won past the quali. I won first round with Sachko, that is playing good. And then I lost with Pellegrino, that won the tournament. So yeah, now I had wildcard for my club. So let's see what happens tomorrow. But yeah.
And in Perugia, Pellegrino, the only set he dropped during this week was against you.
Yeah, I mean, yeah, like... even there, like it was a good experience because I was a bit tense. It was nice session for the first time for me, but I'm trying. I'm working good with my team, and I'm happy for that.
Who is your team, and who was maybe here? Friends and family. Who is here in Sassuolo?
Yeah, all my family and my team is Federico Buffagni is my coach. Then there was my fitness coach, my physio. And even Stefano Travaglia, mm-hmm. that is helping me so much out of the court. He's still playing, mm-hmm. but he's like a big brother for me. Mm-hmm. And I would like to thank him because he's like he was out of the court, like supporting me every point. Mm-hmm. So thank you very much.
And when did you start to play tennis, and what is your relation to tennis?
I started like when I was like 4, almost 5. Mm-hmm. My dad was a beach tennis like pro.
Beach tennis,
okay. The beach. And he was playing in Rome for in the Foro Italico, mm-hmm. where they play the Master 1000. And he was playing the tournament of beach tennis. He didn't know who was Rafael Nadal. My mom like didn't know nothing about tennis. Mm-hmm. And I went there. I practiced in the site where they let play the little boy. Mm-hmm. I tried there, and then I wanted immediately to start to play tennis, and I stopped with football, and I started at 5, and I didn't play any sports after that.
Okay. When you're now off the court, are you interested in other sports, or what are your main interests off the court?
I like to play golf.
Okay.
Yeah, I mean, I had a British girlfriend that like there is so popular. So after Wimbledon Junior, I started to play. And one of my like best friend is like almost like pro golfer, mm-hmm. and so when I'm at home, I go with him, and he tried to teach me his best. So yeah.
And do you have a favorite football club?
AC Milan, but I don't follow that much. Mm-hmm. Like I don't care about football much.
Okay.
Yeah. Right.
And talking about Wimbledon, because Wimbledon is coming up, a special tournament for you. And how is it for you playing on grass?
Well, it was really good. I mean, obviously it was my first year, so I had a bit to adapt to the surface. Mm-hmm. But I think I can play good there, like lefty slice. I like to go to the net, so like maybe take more ranking for then go to play challengers and slam there, quality. And I think I can do good.
What are your main goals now? Do you set yourself any goals in terms of ranking positions as well?
I mean, the dream at the end of the year is quality slam. Then it's so tough. So, like, I know that now it's so tough to grow in the ranking. Every point is, like, not so many position. But, yeah, even, like, close the year with the three, like, 340, 330, I think is good. But, yeah, quality slam is the dream.
And after Sassuolo, how will your schedule look like?
I think if I'm gonna get in, or if I have the wild card from the federation, I'm gonna play Milan, challenger, and then or Modena, or I go to Brasov, Romania, that is 75 too. So yeah, like based a bit on the challenger, and let's see what it is.
Perfect. Thanks a lot. Grazie.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Bondioli, momentan die 26 der Weltrangliste, und mich würde es wenig wundern, wenn wir ihn in zwei Jahren unter den Top 100 sehen würden.
Ja, er war der Local Hero dort und deshalb ist er mir natürlich gleich ins Auge gestochen, weil während seines Matches da richtig viel los war auf dem Center Court, fand schon am Nachmittag statt, aber da war richtig viel los und waren eben natürlich, das ist sein Heimatverein dort in Sassuolo, also das war wirklich ein Heimspiel für ihn. Und ja, hat letztes Jahr schon zwei ITF-Turniere gewonnen, 20-jähriger Italiener, der ja wiederum zu dieser großen Riege der Italiener gehört. Man weiß es schon mal, also ich muss es ehrlich gestehen, schon teilweise immer mal ein bisschen den Überblick verloren, wer jetzt da wirklich da vielleicht einer der nächsten großen Nachwuchshoffnungen werden kann. Er gehört ganz sicher mit dazu, hat ein interessantes Spiel, auch ein sehr kraftvolles Spiel, das er, glaube ich, auch auf anderen Belegen dann wirklich erfolgsversprechend umsetzen kann, also nicht nur auf den Sandplätzen da erfolgreich sein kann. Und ja, wir werden auf jeden Fall ein Auge auf ihn werfen in den nächsten Wochen und Monaten und schauen, wie da die Entwicklung bei ihm vorangeht.
Also da haben wir Federico Bondioli, ein Spieler, der im Moment ähnliche Ranglisten Platzierung hat wie Bondioli, das ist Giulio Zeppieri. Der war allerdings schon mal deutlich weiter vorne. Er stand schon mal nah an den Top 100, 110. Und Giulio Zeppieri hatte ein halbes Jahr lang mit einer Handgelenksverletzung zu kämpfen. Und der spielt in dieser Woche Wimbledon. Und das wird nochmal am Ende des Interviews, wird das nochmal wichtig. Und darüber müssen wir gleich noch sprechen. Das ist Giulio Zeppieri, auch im Interview mit Florian hier von TennisTourTalk.com.
Congratulations. How do you feel? I think 1 year ago here in Sassuolo, you had to retire in your match and then you missed half of last year's season. Can you tell us a bit about it?
Oh yeah, this was my last tournament before the surgery on my wrist. I started to feel pain on Roland Garros, but I tried two more tournaments to how it was going to check, but it's maybe not the best situation to come back when you play the last tournament of the season here and you come back after an injury. But I am all good, as I said before, and I try to be my best. Now focus on next match.
How did you spend the time when you were off the court, when you were sidelined from the courts?
I stay a lot with my team. We play cards. We stay together at dinner. We are a very, very good group. I stay with other guys like Cecchinato and other friends. So we stay together and we spend time together.
Can you tell us a bit about your practice situation? You already told me that you're in Vicenza, right?
Yes, I stay in Vicenza with the ex-head coach of Andrea Seppi, Massimo Sartori. But I traveled the tour with Tommaso Castagnola that he stayed with me all the week. And I also have a very good trainer and also from the surgery, I start to work with my new physio, Manuel. I think that we had a very good work because my wrist is okay, it's good, I can play. Obviously, that was my first, I don't know how to say it, first object.
Goal, yeah.
First goal of the season to play and stay good with all my physique. So we're working good and try to come back to where I was last year.
And you were back on the big stage a couple of weeks ago at Roland Garros. How was the experience in Paris?
I play every time good in Paris. I qualify 4 times in a row. Never lost in quali, so I'm very good at that, I think. So it was a very good experience against Carlos. Obviously, it was a very tough match. I had no chance against him, but I tried my best to play on big court. So it's also very good for my mind to play again on big court and big stage. For me, it was very, very good.
You were also a very good junior. What would you say were the main challenges for you to go to seniors level?
Yes, I had very good junior, and also I very good very quickly on top 300. Maybe that was a little bit I stopped there because it didn't work so much, no, for going to maybe top 100. I had a little bit stop with the injury, but now I'm very focused on that and try my best to go on top 100.
But what would you say are the differences between juniors and pro circuit?
Yes, obviously a lot of difference, no? Junior is a completely different sport. Also on the physics level, on the mind game, it's very different. In junior, you can only play maybe good tennis and win match. In pro, it's very difficult to only play good without maybe no reason or something. You made stupid decision on the match, you can pay that very. So you have to stay very focused all the game and try to not give to your opponent a chance on the match, because every player play good, and if you give the chance to each other, maybe they can take.
I'm from Germany, and we always envy your players from Italy, because there are so many players coming up. And I ask all of them, what is the secret of your success?
Good. I think that a lot of coincidence, maybe. Obviously, a lot of guys of my age work really well from the start. And also the federation, maybe a really good decision with us. Also a lot of wildcard on Challenger, but also very good space to practice together. They invest a lot, also a lot of money on us. They give us a trainer, also physio, sometimes also coach if you can't. So maybe that was a key. But also I think that we had a lot of Challenger in Italy and got a lot of wildcard, so you can play on different level from the start, and I think that was also a coincidence, because I think every one of us play very well, and yeah, that's it.
And do you still benefit from it? Do you still get support from the federation?
Yes, of course. I had now wildcard here, wildcard in Perugia. They try to support me also after the surgery. They try to stay with me and help me with all of they can do. So I'm really glad to have.
I think when I had a look at your profile at the ITF profile, and then it says your favorite surface is hardcore. You also won a challenger in Cherbourg, which is indoors, which is, well, not unusual for an Italian player. What are your preferences in terms of surfaces?
I think that I can play well on every surface, obviously. Maybe I think hardcore indoor is the worst for me. Maybe that I want a challenger, but for me it's the worst, because maybe I play a lot of spin with my forehand, or I don't take many help with that. But on hardcore, also I think I play good on grass, but also on clay I play very good. So I don't have a preference on surface. I can play all year on all different surfaces.
How would you describe your own game style? What are your strengths, and maybe what are your weaknesses you still have to work on?
Yeah, maybe I'm an offensive player. Obviously, I serve well. I play with forehand. I try to stay close with my back and to play close to the net. I'm not a volley player. I try to improve, but I think that I'm an offensive player.
And is it still maybe an advantage to be a lefty on court?
I think yes, because the right player play not so much against lefty, so maybe you have that advantage, but that's it, not so much, I think.
When you're off the court, what are your hobbies? What are your things you like to do, which is not tennis?
I play a lot of video games, mm-hmm. a lot on my computer. I stay with my girlfriend that I see not so much. Also, with I can back to my family that is stay close to Rome, so very far from me now. So I try to spend my time with her. So that's it.
We're in Italy. We have to talk about football. Do you have a favorite club?
Of course, not the best season, but I support not so much. I like football.
But when you're on tour, you are able to follow the matches.
Yeah, of course.
Do you maybe have a favorite place on the tour? Or do you have a favorite spot?
Well, obviously, Paris for me, Roland Garros, it's best tournament now. Also, I stay very well in Rome because I sleep at home. It's a completely different tournament for me. So I think that two was the best for me.
And what are your goals? Do you set yourself any goals in terms of ranking position? You almost cracked the top 100. I think that probably the goal to go back there.
Yes, of course. The goal from the season is to bring back close to there, maybe. One top 50, 150, sorry. And maybe close to that range of ranking, maybe seeds of quali in Australia. Obviously, maybe it sounds good for me. I try to play every tournament to come back on the tour because it's not easy when you stay a long time without playing. It's different also first year. So I try to enjoy every tournament and stay and come back on the ranking.
And how will your schedule look like after Sassuolo?
I play Wimbledon qualies and after I come back on clay for some tournaments before the American Swing. Obviously, I have to check with my ranking how to use my product ranking also to check the tournament. I think I played on Bostad and UMAG with my product ranking to try, because at UMAG I played my best tournament a few years ago. We try to play there and maybe made some points.
And finally, you told me about playing on grass. How do you prepare playing on grass? Because I think it's not that easy, isn't it?
I don't prepare grass. I don't say the name, but very one big player of the moment told me that you don't need preparation grass. Just try to play where there isn't an opponent and as far as I can, as fast as you can. That's it. I don't say the name, but very one good player.
Okay, perfect. Thanks a lot. Grazie.
Thank you. Ciao, grazie.
Sepp Pierre spricht am Ende davon, dass ihm ein Spieler gesagt hätte, er müsse sich gar nicht auf Rasen vorbereiten, das meiste ist Instinkt. Hast du einen Tipp? Weil ich habe einen klaren Tipp,
wer das war. Was meinst du jetzt?
Er hat am Ende des Interviews hat er gesagt, als er gesagt hat hier, dass er jetzt in Wimbledon spielt, dass er sich nicht vorbereitet und dass ein Spieler, ein großer Spieler, ihm gesagt hätte, er müsse sich gar nicht so groß auf Wimbledon vorbereiten.
Okay, du meinst jetzt, wer das gesagt hat?
Wer das gesagt hat, ja.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da gar nicht großartig drüber nachgedacht, weil für mich das irgendwie bei diesen Challenger-Spielern immer automatisch ist. Weil man muss ja sehen, wir haben jetzt auf der ATP-Tour haben wir ja einen wirklichen Grasscourt-Swing. Ne? Also wir haben die Turniere, Vorbereitungsturniere, die ja auch ja nicht nur Vorbereitungsturniere sind, sondern die auch nochmal richtig Punkte geben, wie jetzt eben beispielsweise Halle und Queens natürlich allen voran als 500er-Turniere, während auf der Challenger-Tour es ja eigentlich erst zum ersten Mal in dieser Saison so eine Art Rasenswing gibt. Das gab es früher gar nicht, sondern es gibt jetzt ja so ein paar Turniere, Birmingham, Nottingham, Ilkley, das war eines der wenigen, was es immer schon traditionell immer gab, aber dass es mal über mehrere Wochen lang hinweg eben ging, in Vorbereitung auf Wimbledon gab es nicht wirklich und deshalb war für mich, oder sind diese Spieler, die hauptsächlich auf der Challenger-Tour unterwegs sind, die kommen dann automatisch meistens von den europäischen Sandplätzen direkt auf Rasen und die haben gar keine Möglichkeit, sich irgendwie großartig vorzubereiten. Ja. Das heißt, die kommen vom Sandplatz, gehen auf die Quali-Runde Roehampton und da kommen die dann zum ersten Mal damit in Berührung und deshalb war diese Frage, dass er sich nicht wirklich vorbereiten kann, für mich eigentlich fast klar, denn mit Ausnahme, wie gesagt, dieser Spieler, die nicht jetzt auf der britischen Insel diesen Swing dort gespielt haben, kommen die eigentlich alle direkt aus den Sandplätzen. Ja, deshalb habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, aber ich bin natürlich gespannt auf deinen Tipp.
Fabio Fognini hat ihm das gesagt.
Fabio Fognini, ja.
Bin ich sehr sicher, dass er das gesagt hat. Das Fabio Fognini braucht auch keine Vorbereitung auf Rasen.
Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Tipp. Und es ist ja nicht nur, dass er, glaube ich, gesagt hat, das ist keine Vorbereitung, Paul, er hat gesagt, du musst einfach nur so hart spielen, oder? Das ist ja das.
Ja, ja, genau.
Du musst,
genau,
musst einfach schnell, genau, spielen. Ja? Du musst einfach, ja, im Flow sein. Ja, Fonini, perfekt. Andreas, das zeigt wieder Expertise. Ja,
ja, ja, das ist hundertprozentig Fabio Fonini gewesen. Ich hatte gehofft, dass du am Ende noch sagst, say hi to Fabio from me. Aber du hast es nicht gesagt. Giulio Zeppieri, 2019, bei meinen ersten Australian Open, habe ich an einem Donnerstagnachmittag vor den Halbfinals der Damen, habe ich ein Juniorenspiel, das Halbfinale der Junioren gesehen. Und damals hat Giulio Zeppieri im Halbfinale gegen Lorenzo Musetti verloren in zwei Sätzen. Und Lorenzo Musetti gewann dann am Ende die Juniorenkonkurrenz. Gute Erinnerungen daran. Also, das war Giulio Zeppieri. Und zum Abschluss haben wir dann noch Lukas Neumeier in Sassuolo. Lukas Neumeier hat nur die erste Runde dort überstanden, ist in der zweiten Runde ausgeschieden, aber das ist ja kein Grund, warum man nicht mit ihm ein Interview führen kann. Der war in der ersten Runde gegen Stefanos Travaglia, der klar bessere Spieler, und das Interview mit Lukas Neumeier zum Schluss hier dieses Podcasts, das hört ihr jetzt.
So, erstmal Glückwunsch, Lukas, heute zum Match. Ja, ich glaube, war ein guter Start ins Turnier, kann man auf jeden Fall so festhalten.
Ja, vielen Dank. Ja, aber war ein gutes Match, ja. Also schon eigentlich zwei umkämpfte Sätze, aber im ersten vielleicht noch ein bisschen klarer für mich. Und dann im zweiten eigentlich ganz gut losgelegt, gleich 3-0 geführt und so. Und dann aber irgendwie das ein bisschen aus der Hand geben und dann ist es mal ein bisschen enger geworden. Bei 4-3, glaube ich, ein bisschen ein glückliches Game gewonnen, aber dann am Schluss, glaube ich, auch verdient gewonnen.
War auch nicht ganz einfach, gab hier gestern Abend Gewitter, der Schedule wurde ein paar Mal umgestellt. Du hast auch gesagt, anfangs war es noch heiß, jetzt war es wieder ein bisschen kälter. Wie bist du mit den ganzen Schwankungen, sag ich mal, umgegangen?
Ja, voll, ja. Also ich bin seit Samstag da und da war es wirklich extrem heiß, also gefühlt 40 Grad und die Bedingungen waren vielleicht nur ein bisschen anders wie heute, aber das ist eh für jeden gleich, wenn man da warten muss. Und von dem her war es vielleicht ein bisschen langsamer heute, aber trotzdem nur ganz cool zum Spielen.
Ich habe schon gesagt, ihr seid ja gewohnt mit Warten. Passiert öfter mal. Wie vertreibst du dir die Zeit, wenn hier nicht gespielt werden kann oder man auch nicht weiß, ob überhaupt gespielt werden kann und so weiter?
Ja, ist immer ein bisschen mühsam. So wie zum Beispiel der gestrige Tag. Ich meine, ich wäre nicht angesetzt gegen gestern, aber gestern aber hätten wir trainieren sollen und dann haben wir den ganzen Tag gewartet im Wetter. Aber ich bin jetzt die Woche mit einem Kollegen da und da verbringe ich mir die Zeit mit zum Beispiel Schachspielen oder Memory spielen unten. Ist ganz lustig, aber ja, mehr kannst du nicht machen.
Wenn du so Sachen spielst, ist dann wie auf dem Platz, musst du dann immer gewinnen?
Ja, logisch. Also ich glaube, die Einstellung hat nicht nur ich als Spieler. Ich glaube, die hat man generell als Sportler, aber wenn man irgendwas spielt, egal, auch wenn es nur Schach ist oder so, will man immer gewinnen.
Verständlich. Es ist ja, es hat sich ein bisschen gewandelt. Also wir laufen ja alle mit unseren Smartphones rum und so weiter. Trotzdem sieht man die Spieler auch, wenn viel Zeit ist, sieht man sie trotzdem mal wieder Karten spielen und so weiter. Ist das etwas, was du sagst, was auch für, ja, ist immer so den gesellschaftlichen Aspekt dann auch vielleicht nicht unwichtig ist?
Auf jeden Fall. Es ist wirklich, wenn man da schon umschaut, ist teilweise schon schlimm, weil wirklich jeder mit dem Handy immer rumläuft. Aber ja, das ist halt gefühlt ohne Handy kann man eigentlich gar nicht mehr mit umgehen, so denkt man eigentlich. Und darum ist es umso besser, wenn da das Turnier solche so Players-Lounge hat mit gewissen Spielern und so, dass man auch so anders die Zeit verbringen kann. Ist schon gut. Ja.
Spielt das für euch eigentlich irgendeine Rolle, auch für die Auswahl der Turniere, was quasi ja so drumherum es noch gibt? Also es gab ja früher beispielsweise auch immer Players-Partys, man hat immer so den Eindruck, das wird auch immer weniger. Ab und an gibt es aber doch auch auf der Challenger-Tour Turniere, wo es so Side-Events gibt. Ist das etwas, was für dich wichtig ist oder völlig egal, es kommt eigentlich nur auf den sportlichen Aspekt an?
Ja, also Hauptsache bei der Auswahl der Turniere schaut man schon, wo man am besten spielt und so, wo die Bedingungen, aber ist natürlich noch daneben sowas Cooles, wenn ich finde, ich spiele eigentlich in Italien eigentlich am liebsten so, weil erstens die Anlagen immer richtig gut sind und so auf der Anlage immer was los ist, wirklich mehr Leute kommen zum Zuschauen und so das rundum echt ganz cool ist. Und von dem her, ich schaue jetzt nicht wirklich drauf, was so daneben so ganz was passt, eher schon der sportliche Aspekt liegt schon im Vordergrund, aber sonst ist schon cooler, ja.
Stichwort, Venue und Plätze. Jetzt hast du da auf so einem ja doch recht kleineren Platz da gespielt. Mir aufgefallen mit dem Auslauf, also von der Grundlinie. Wie war das heute und ist das für euch inzwischen auch immer eine immer wichtigere Rolle, weil sich ja gefühlt das Spiel sich doch immer weiter nach hinten verlagert?
Ja, es war schon ein bisschen anders, weil es wirklich so Eigentlich hätte wir mal einen Trainingsplatz spielen, eigentlich, weil es nur der gegangen ist. Aber ich meine, es gibt ja Regeln vom Auslauf, also es müsste passen haben von der Länge her hinten. Aber ja, war schon ein bisschen ein kleinerer Platz, aber wie gesagt, das ist ja eigentlich, ich finde es immer ganz cooler, wenn man auf einem Platz spielt, wo wirklich extrem viel Auslauf ist. Aber es ist eh für beide gleich. Also.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, wie bist du zum Tennis gekommen? Wie waren die Anfänge?
Ja, eigentlich durch die Familie, weil sehr sportliche Familie und Mama, Papa haben Tennis gespielt. Aber ich habe dann, wo ich jung war, noch viel Zeit am Tennisplatz verbracht und durch da irgendwie die Liebe zum Sport so ein bisschen entdeckt. Habe aber daneben auch Fußball und Golf gespielt und dann irgendwie aber mich für Tennis entschieden, weil ich da, glaube ich, am besten war.
Und die Eltern, so clubmäßig oder schon auch professioneller, wie kann ich mir das vorstellen?
Also professionell nicht. Mein Papa hat es vielleicht nur in jungen Jahren so ein bisschen probiert, aber eher nur Österreich hinaus und nicht international. Aber jetzt nicht wirklich professionell, ne?
Und schauen die jetzt so Matches dann auch an? Wird dann nachher telefoniert? Gibt es da eine kleine Analyse mit der Familie?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern sind extrem sportbegeistert und vom Tennis. Mein Papa, ich noch mehr, also der schaut sich jedes Match an. Ist ja öfter unterwegs bei den Grand Slams und so. Ich sind sie eigentlich immer dabei. Und es ist aber, finde ich, ganz wichtiger, weil ich durch die zum Sport gekommen bin und wenn die das dann so ein bisschen miterleben, ist schon wichtiger.
Jetzt ist es ja auch so, Österreich gab es ja auch eine große Tennistradition und gibt es natürlich auch noch große Tennistraditionen. Was haben so die Vorbilder, sage ich mal, aus einer Generation, Muster, Skoff oder dann später auch Team, dann auch vielleicht eine Rolle für dich gespielt?
Auf jeden Fall extremer große. Ich finde, für Muster, Skoff bin ich vielleicht noch ein bisschen zu jung, aber vor allem der Dominik war ich, da wo ich aufgewachsen bin, immer das Tennisbild so in Österreich. Und natürlich dann oft auch vielleicht, wo ich trainiert habe, manchmal in der Südstadt dann und dann ihm so zugeschaut habe. Das war schon was Besonderes und da hat man sich schon extrem viel abschauen können. Und dann war es für mich echt ganz cool, dass ich dann, oder Dominik ihm dann nach der Verletzung auf der Challenger Tour gespielt habe, dann so ein bisschen dabei war und auch zum Beispiel gegen ihn spielen habe dürfen. Das war schon was sehr Besonderes. Ja. Mhm.
Gibt es sonst irgendwelche Ereignisse, vielleicht auch vom Fernseher, wo du schon mal erste Grand Slams gesehen hast, so erste Erinnerungen, die du dann hast, auch mit professionellem Tennis, die dir vielleicht in Erinnerung geblieben sind?
Erinnerungen, ich meine, wir waren oft zuschauen, wir waren in Kitzbühel zuschauen, wir waren in Stadthalle zuschauen, das sind so Erinnerungen zum Beispiel. Oder natürlich im Fernsehen immer extrem viel geschaut, extrem großer Federer-Fan. Da wirklich gefühlt Grand Slam eben jedes Match geschaut. Und ja, das war schon richtig geile Erinnerungen. Ne?
Ich habe letzte Woche gerade mit Basile gesprochen, der hat auch gesagt, er ist extremer Federer-Fan. Er ist unglaublich enttäuscht gewesen, als der aufgehört hat. War für ihn so das Schlimmste, aber ganz so schlimm war es vielleicht nicht. Aber wie würdest du sagen, welche Rolle spielt da Federer bei dir?
Ja, also tennismäßig natürlich ganz sehr große. Aber das ist in jedem Sport so. Ich bin ein extrem großer Messi-Fan. Mhm. Die Zeit ist auch leider zu Ende. Und da ist noch am ersten Blick ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite muss man so sehen, was man da für Erinnerungen hat durch die Sportler. Mhm. Und auf die, was man zurückblicken kann oder irgendwann die eigenen Kinder erzählen kann. Das ist, finde ich, dann eher noch geiler.
Bei Messi ist es dann Messi, ich meine, gut, ist ein Mannschaftssportler, ist natürlich ein Superstar, ist klar, aber verfolgst du dann eben auch dann die Vereine quasi, wo er dann spielt, fußballmäßig, oder ist es davon dann auch getrennt und kann sagen, ja, ich kann auch von einem anderen Fußballverein dann auch Fan sein?
Nein, ich bin eigentlich, also meine Tante lebt seit 20 Jahren in Barcelona und wir waren jedes Jahr dort, also ich bin eigentlich so quasi gezwungen worden, dass ich Barcelona-Fan bin und jetzt bin ich ja ziemlich großer Fan und schaue mir jedes Match an und wahrscheinlich dadurch bin ich zum Messi gekommen, aber ist schon immer wieder geil, wenn ich in Barcelona bin und dann ein Match oder so anschaue.
Wie oft bist du da oder bietet sich ja noch mal an, das eine oder andere Turnier dann vielleicht in Katalonien zu spielen?
Ja, also jetzt, durch das, dass ich jetzt eigentlich nur unterwegs bin, ist es natürlich schwieriger, aber ich versuche schon eigentlich immer einmal im Jahr hinfliegen und das vielleicht zu verbinden mit einem Match oder so, aber wir besuchen eigentlich meine Tante schon im Rahmen.
Gibt es überhaupt so, ihr seid ja viel unterwegs, gibt es so einen Platz, wo du sagst, das ist jetzt einer meiner Favorites bisher gewesen, muss jetzt auch gar nicht unbedingt auf der Tour sein, aber wird es wahrscheinlich sein?
ich bin extrem gerne in Italien, Spanien auch immer. Aber gewisse, also wie gesagt, in Barcelona bin ich eigentlich am liebsten, weil es mein Gefühl so meine Lieblingsstadt. Aber sonst bin ich überall gerne eigentlich und daheim natürlich.
Bist du dann auch einer, der, ja, sag ich mal, die Bedingungen dann auch mag? Also die südlichen, wärmeren, heißeren Bedingungen, wenn du auf dem Platz bist. Also es gibt ja so ein paar, die sind oder sind so ein bisschen wetterfühlig, sag ich mal, die sagen, ja, wenn es jetzt niedrige Temperaturen hat, spiel vielleicht nicht so gern. Wie ist das bei dir?
Eigentlich genauso. Also wirklich, je wärmer, desto besser. Mhm. Und darum spiele ich wahrscheinlich da in die südländisch, in die Länder im Süden am liebsten. Mhm. Und ja.
Das heißt so richtige Hitzeschlachten.
Schon cool.
Okay. Ansonsten, wenn du abseits des Platzes bist, gibt es sonst noch was, wenn jetzt nichts mit Sport zu tun hat, noch bestimmte Hobbys, die du gerne machst? Also Schach habe ich gerade rausgehört, gilt ja auch vielleicht noch als Sport, aber gibt es da noch was anderes?
Nein, also bei mir ist eigentlich immer Sport dabei. Also natürlich Kartenspielen oder so mit Kollegen immer ganz geil. Aber sonst einmal abseits des Tennisplatzes extrem viel Golf. Mhm. Aber es muss eigentlich irgendwie immer eine gewisse Competition dabei sein.
Okay. Jetzt sind wir jetzt ja Mitte Juni, ist immer so eine Möglichkeit, so ein bisschen so mal ein Saison-Halbzeit-Fazit zu ziehen. Wie wird das bei dir aussehen?
Ja, ich ganz, also eigentlich schon positiv. Okay, wenn ich es vergleiche mit letztes Jahr, wo ich die erste Hälfte gespielt habe, viel besser. Am Anfang war immer ein bisschen schwer, von dem her war der Start eigentlich echt gut oder eigentlich bis jetzt. Und ja, jetzt geht es in den Sommer hinein, da ist eigentlich immer meine Lieblingsphase. Und auf die Turniere freue ich mich jetzt dann schon.
War jetzt auch nochmal im Finale dabei. Das ist, glaube ich, immer noch so der letzte Punkt, der letzte Schritt, der noch tatsächlich fehlt, oder?
Ja,
wie sehr wurmt es?
Ja, eigentlich nicht, weil andererseits finde ich es geil, wenn ich ins Finale komme. Aber natürlich habe ich jetzt schon 5-mal verloren. Ist nicht so cool, aber ja, irgendwann kommt der Titel dann auch.
Wie geht man mit sowas um? Also es gibt ja manchmal so einen Spruch, wo man sagt, ja, also jetzt, Tennis ist ein Sport für Verlierer. Also man beendet eigentlich fast 38 Wochen im Jahr dann irgendwie mit einer Niederlage. Wie geht man mit sowas um?
Ja, also man verliert eigentlich gefühlt jede Woche. Also wenn man nicht verliert, muss man das Turnier gewinnen. Aber ja, das ist irgendwie ganz, ganz geil an dem Sport zu, weil man wirklich Woche für Woche, man kann dreimal hintereinander und erste Runde verlieren. Und dann aber eine gute vierte Woche haben und das Turnier gewinnen. Und ist dann im Endeffekt besser, wie wenn du jede Woche Viertelfinale spielst, was eigentlich auf Summe gesehen viel konstanter und besser ist. Also da ist schon ganz wichtig, dass du mit dem gut umgehen kannst nach einer Niederlage, dass du wirklich dann wieder auf die nächste Woche konzentrierst, weil es eigentlich wieder von Null an geht. Mhm.
Und man hat vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit, Selbstvertrauen zu tanken, das ist zum Beispiel Bundesliga, vor allem jetzt auch deutsche Bundesliga, die jetzt dann bald beginnt. Vielleicht kannst du nochmal sagen, welche Rolle das spielt bezüglich ja, Selbstbewusstsein oder vielleicht auch aus anderen Aspekten heraus.
Ja, ist immer richtig geil, so ein bisschen Teamgefüge dann ein bisschen zu haben, weil sonst ist eigentlich das ganze Jahr immer nur alleine und das Bundesliga ist ganz ein bisschen eine Abwechslung. Und ja, gib mir, wenn ich es vergleiche mit letztes Jahr, ich habe richtig gut gespielt. Ich habe alles bis auf eins meiner Matches gewonnen und da ein bisschen Selbstvertrauen gesammelt, weil ich gegen gute Spieler gewonnen habe. Und es ist schon ganz cool. Ja.
Manchmal stelle ich mir ein bisschen stressig vor, weil man nicht genau weiß, wann schaltet man aus, kann man spielen und so weiter. Überhaupt dieses ganze, ich sag mal, Travel Management. Kümmerst du dich alles selber drum oder gibst du da auch was ab?
Also meine Mama hilft mir ein bisschen, aber also eigentlich macht sie das alles. Aber wir machen es ein bisschen gemeinsam. Aber ja, ist schon immer anstrengend, so wie letztes Jahr, weil Liga war dann immer Sonntag, glaube ich, Sonntag. Und am Montag geht aber das nächste Turnier schon los. Und dann musst du dann am Sonntag später reisen, hoffen, dass du am Dienstag spielst. Und auch wenn du am Dienstag spielst, hast du wenig Zeit eigentlich vor der ersten Runde. Also das ist schon sehr zart, weil du halt dann wirklich so viel reisen musst. Aber ja, das gehört dazu, da muss man halt dann einen guten Turnierkalender machen. Und aber ja.
Ich weiß gar nicht, hast du in Sassuolo schon mal hier gespielt? Oder?
Das erste Mal. Erste Mal, ja.
Turnierkalender, vielleicht als letztes noch. Wie schauen die nächsten Wochen aus, jetzt nach dieser Woche hier?
Nächste Woche ist Wimbledon. Dann sind österreichische Meisterschaften die Spiele. Und dann geht es wieder, ich weiß nicht, ich glaube Braunschweig oder sind dann Turniere in Europa wieder.
Mhm. Wie ist es mit dem Gras?
Ja, ich freue mich schon. Das ist ganz lustig. Ich meine, ich habe noch nicht wirklich viel, weil ein Match in meinem Leben auf Rasen gespielt. Jetzt habe ich eigentlich genau null Erwartungen, aber vielleicht umso besser.
Wie sieht auch eine Vorbereitung aus? Also ich glaube, Justin Engel hat mir gesagt, der hat sich irgendwie aufs Teppich vorbereitet.
Okay, ja, ich meine, meine Vorbereitung, es kommt davon, wie ich jetzt spiele bei der Woche. Hoffentlich ist die Vorbereitung sehr kurz, aber die wird generell kurz sein. Also ich werde, sobald ich da draußen bin oder sobald ich Finale noch spiele, dann werde ich gleich nach London fliegen und dann halt dort nur ein paar Tage trainieren. Aber ja, ich tue mir da eigentlich jetzt von der Belegeumstellung her nicht so schwer. Mhm. Und hängt viel mit Bewegung ab, glaube ich. Aber ja, ich freue mich schon.
Lukas Neumeier, ich glaube, heute in der ersten Runde in Wimbledon in der Quali ausgeschieden. Ich gucke jetzt nochmal gerade nach. Ja, gegen 6 Swider ist er ausgeschieden, 2-6, 3-6. Aber der nimmt wahrscheinlich so ein Turnier wie Wimbledon auch nur mit, als das muss ich mitgenommen haben, weil ich die Ranglistenplatzierung habe. Und ansonsten ist der Fokus auf Sand.
Ja, ein ähnliches Problem, wie vorher schon gerade erwähnt. Also da geht es auch, wie gesagt, direkt eigentlich auf den Rasen, ohne dass man sich da großartig vorbereiten kann. Und dann hast du ein Match und wenn es dann nicht funktioniert, dann ja, ist das Turnier auch relativ schnell wieder zu Ende, ohne dass du ja jemals eigentlich nach Wimbledon tatsächlich gekommen bist auf die heilige Anlage. Nichtsdestotrotz, Lukas Neumeier kam im Interview auch raus, ist ja so ein bisschen Halbzeitbilanz jetzt für ihn, einige verlorene Finals halt auf Challenger-Ebene, da fehlt noch so der große Turniersieg, aber insgesamt peu à peu geht es zumindest immer in der Weltrangliste weiter nach oben und ich glaube, er gab sich da auch relativ locker, gab sich da relativ zufrieden und er hat ja auch gesagt, dass er einfach gerne auf der sonnigen Seite der Turniere unterwegs ist, Italien gerne spielt, Spanien dort eben auch eine Verbindung jetzt zu hat und ja, also ich glaube, wie gesagt, da braucht es nochmal diesen einen Knackpunkt, eben, dass jetzt da mal ein Turniersieg auf Challenger-Ebene kommen soll und dann, glaube ich, geht es dann auch in Richtung Top 100 für ihn und dann werden wir sehen, wie weit es dann noch nach oben geht. Die erste Runde war sehr beeindruckend und Sassuolo war dann ja sehr überrascht eigentlich, dass es dann nicht weitergegangen ist. Ich glaube, da war er auch tatsächlich ein bisschen enttäuscht, hat sich schon ein bisschen mehr ausgemalt, dass es dann auch noch ein bisschen weitergehen kann. Und ja, jetzt steht dann für ihn auch Bundesliga mit an. Da ist ja dann auch wieder die Möglichkeit, das eine oder andere Match dann zu gewinnen und sich da ein bisschen Selbstvertrauen dann auch wieder zu holen.
Das war unser Überblick über die beiden Turniere in Perugia und Sassuolo. Lukas Neumeier wird nächste Woche nach Italien zurückkehren. Der wird in Triest spielen. Wo geht's für dich jetzt hin? Für dich geht's nach London. Wir sehen uns nächste Woche in Wimbledon.
Wir sehen uns nächste Woche in Wimbledon, Andreas. So ist es.
So sieht's aus. Und das war's mit dem heutigen Podcast von Challenger Corner. Folgt uns bei Instagram. Na, bei Instagram könnt ihr uns nämlich folgen. Chip and Charge könnt ihr bei Blue Sky momentan folgen. Dort könnt ihr auch TennistourTalk.com folgen. Die sind auch bei Instagram. Das ist Chip and Charge momentan nicht. Da bin ich noch am Arbeiten. Wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, da möchte ich auch eine Bewertung geben, könnt ihr das tun per iTunes und per Spotify ist das möglich und TennistourTalk.com sollte immer in euren Bookmarks sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert.
auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.